Die Kinder haben ja ganz unterschiedliche Startbedingungen und die können nicht gleichzeitig am Ziel ankommen. Und das ist uns bewusst, aber wir versuchen, dass sie am Ziel ankommen, für jeden die Möglichkeit zu schaffen.
Wir haben festgestellt, dass die Lehrkräfte sehr aktiv sind, jeden Schüler, jede Schülerin über jede Hürde tragen, aber die Schülerinnen und Schüler eher eine passive Lernrolle einnehmen. Und das wollten wir ändern. Wir wollten die Verantwortung für den Lernprozess mehr in die Hände unserer Schülerinnen und Schüler geben.
Schülerinnen und Schüler werden ja in der Schule auf die Gesellschaft vorbereitet. Und es bedeutet auch, dass sie in der Lage versetzt werden müssen, selbstständig zu lernen, weil das müssen sie später auch machen. Insofern hat es etwas zur Vorbereitung der nachwachsenden Generation auf die Herausforderungen der Gesellschaft.
Auch neben der Schule, also wenn ich nach Hause gehe, wenn ich Sport treibe, wenn ich mein Hobby, mein Ehrenamt plane, wenn es um meine Ernährung geht, also wenn ich lernen kann, wenn ich verstehe, was ich brauche, wenn ich einen Überblick auch über meine Bedürfnisse habe und weiß, wie ich die beim Namen nenne, dann sollte ich stärker in der Lage sein, ein gesundes, nachhaltiges, für mich sinnvolles Leben zu leben.
Bei uns ist das eigentlich noch nie passiert, dass wir keinen Bock auf Arbeit haben.
Lernen zu lernen, das dürfte die Quintessenz dessen sein, was Schule ihren Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg geben sollte, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Aber die Selbstlernfähigkeit der Kinder und Jugendlichen zu entwickeln, ist nicht nur eine Aufgabe, es wird auch immer mehr zur Notwendigkeit. Etwa wenn vielfältige Leistungsstände und soziale Hintergründe in den Klassen einen Unterricht für alle obsolet machen. Im zweiten Teil der Böll-Spezialreihe Neue Lernkultur widmen wir uns dem selbstregulierten Lernen. Warum ist es heute wichtiger denn je? Und wie kann es in jeder Schule verankert werden? Mein Name ist Julia Eickmann. Viel Spaß beim Zuhören.
Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören.
Erfolgreich lernen, das heißt auch selbstreguliert lernen. Wenn wir von lebenslangem Lernen sprechen, ist die Selbstregulation die Schlüsselfähigkeit überhaupt. Aber auch das Lernen will gelernt sein. Ferdinand Stäbner ist Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Osnabrück und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema. Er sagt, erfolgreiches Lernen entwickelt sich nicht von alleine, es muss beigebracht werden.
Wir wissen auch aus vielen Experimenten, dass das selbstregulierte Lernen, wenn ich es denn beigebracht bekommen habe, dazu führt, dass ich erfolgreicher lerne. Also schlicht und ergreifend, ich lerne erfolgreicher aus Sachtexten, durch Experimentieren, im Sportunterricht, egal wo. Dann haben wir eine neue Generation von Ablenkern in der digitalen Welt. Auch da muss ich mich ja selbst regulieren. Wir wissen auch, dass die Menschen, die sich gut regulieren können, die sind gesünder, die leben länger. Also es sprechen auch die richtig großen Dinge dafür, nicht nur die Lernergebnisse.
Natürlich bleibt Wissen wichtig, um erfolgreich in der Welt agieren zu können. Aber in Zeiten, in denen das Wissen der Menschheit nur einen Mausklick entfernt ist, geht es auch darum, sich das Wissen zugänglich zu machen, zu wissen, was man wissen möchte, die richtigen Fragen zu stellen und die Antworten einordnen zu können. Der Prozess des Lernens, das Wissen darum, wie man Wissen in sich aufbaut, bekommt so eine neue Bedeutung zugemessen.
Und wir wissen ja heute nicht, was morgen wichtig ist. Und dementsprechend sollten wir die Leute so vorbereiten, dass die übermorgen und auch morgen sich das Wissen, was das denn dann wichtig ist, anschaffen und aufschaffen können.
Generell, sagt der Wissenschaftler, ist die Forschung dazu noch in vollem Gange. Wie sich selbstreguliertes Lernen lehren lässt und was davon eher biologisches Wissen ist, ist noch nicht letztgültig geklärt.
Aber wir können inzwischen den Schulen sagen, beschäftigt euch damit, das bringt wirklich was. Und dass die Selbstregulation in der heutigen Zeit noch wichtiger ist, also noch eine größere Rolle spielt, das hat zum Beispiel die Leopoldina gerade veröffentlicht und sagt also in Richtung KMK, bitte kümmert euch um die Selbstregulation der jungen Menschen. Bei all dieser Informationsflut und Co., die wir da gerade haben und auch den psychischen Auffälligkeiten, die Menschen brauchen diese Fähigkeiten, ja, das kann man trainieren, kümmert euch drum.
Zeit für eine Begriffsklärung. Schon heute stehen Lehrkräfte immer seltener vor der gesamten Schulklasse und unterrichten frontal. Der Unterricht wird vielerorts offener. Schülerinnen und Schülern wird mehr Verantwortung dafür übergeben, selbstständig zu lernen. Die Rede ist dann von selbstgesteuertem oder selbstverantwortlichem Lernen. In der Forschung wird von selbstreguliertem Lernen gesprochen. Ferdinand Stäbner.
Die Leute verwechseln damit meistens dieses offene und freie Lernen. Wenn die sagen, ja, so selbstgesteuert, dann so, ja, die kriegen die Verantwortung, die Kiddies, und dann gehen die halt in diese Unterrichtsszenarien und machen selbst. Dann ist es aber noch lange nicht selbst reguliert. Selbst reguliert ist es erst dann, wenn die Lernstrategien an Bord haben und das wirklich auch selber regulieren.
Über den offenen Unterricht der 1990er Jahre, in dem einmal eingeführter Stoff selbstständig über zur Verfügung gestelltes Material vertieft wurde, geht der Ansatz des selbstregulierten Lernens hinaus. Die Schülerinnen und Schüler bekommen hier etwas mehr Verantwortung beim Lernen. Sie haben ein Lernziel und ein Repertoire an Lernstrategien, aus dem sie auswählen können. So werden sie letztlich in die Lage versetzt, erfolgreich und effizient, aber auch gesund zu lernen.
Das größte Misskonzept beim selbstregulierten Lernen ist eben, dass die Leute mal glauben, das ist offenes oder freies Lernen so oder Projektarbeiten. Das ist es nicht. Das selbstregulierte Lernen ist die Kompetenz des Lernens. Und diese Kompetenz des Lernens ist wichtig für offene Szenarien, aber die ist mindestens genauso wichtig für geschlossene. Also wenn ich in der Vorlesung sitze und das ist sehr geschlossen, dann muss ich ja meine Aufmerksamkeit auch steuern. Wenn ich das nicht mache, lerne ich nichts.
Selbstreguliertes Lernen kann helfen, den starken Effekt von Herkunft zu verkleinern, wenn die Eltern nicht unterstützen können oder wollen. Ein zu früh gäbe es für das Einführen des selbstständigen Lernens eigentlich nicht, sagt Bildungsforscher Ferdinand Stäbner. Im Prinzip könne man bereits im Kindergartenalter mit ersten Anlagen anfangen. Aber natürlich brauche es für den Einsatz von Lernstrategien und Selbstregulation eine gewisse kognitive Reife. Die richtigen Strategien sind die Grundlage für das selbstregulierte Lernen. Dieses Handwerkszeug muss vermittelt werden.
Wenn man früher in so Methodentrainings in den 80ern, 90ern und ein bisschen später auch noch Lernstrategien beigebracht hat, dann war es meist irgendwie so eine 5-Punkt-Lesestrategie oder wie ich meinen Turnister packe. Und heute wissen wir halt, es macht durchaus Sinn, da auch noch eine andere Art, also neben diesen kognitiven Strategien wie Lesen zum Beispiel, noch andere Strategien dazuzunehmen, zum Beispiel metakognitive Lernstrategien. Also ich bin in so einer Vogelperspektive unterwegs, schaue auf mein Lernen, ich kann das ein bisschen steuern, ich kann mir Ziele setzen, das planen. Ich kann gucken, ob ich gerade auf dem richtigen Weg bin. Ich reflektiere ein bisschen stärker. Aber ich kann auch darüber liegend meine Motivation beachten, meine Emotionen. Wie geht's mir gerade? Habe ich Lust darauf? Erkenne ich einen Sinn? Glaube ich an meine Fähigkeiten? Ist es zu viel zu tun? Ich habe deswegen keinen Bock. Dann kann ich die richtigen Lernstrategien auswählen, also kognitive Strategien, metakognitive Strategien, aber auch zur Motivations- oder Emotionsregulation oder auch solche anderen Ressourcenmanagement-Strategien wie zum Beispiel Zeitmanagement, ne? Also Zeitplanung. Oder ich baue das Drumherum lernförderlich auf. Und diese Melange aus Strategien, wenn ich das beherrsche, da die richtigen für mich auszuwählen, dann bin ich gut im selbstregulierten Lernen.
Offenere Unterrichtskonzepte, Freiarbeit, mehr Verantwortung für die Lernenden, das wird mittlerweile häufiger praktiziert und damit indirekt auch das selbstregulierte Lernen gefördert. Direkt wird es dagegen selten umgesetzt, ein Wissen um Lernstrategien nicht explizit aufgebaut.
Das wäre so, als würde ich zur Fahrschule gehen und der Fahrlehrer würde mir direkt den Schlüssel in die Hand geben und sagt, ja, dann viel Spaß beim Fahren. Aber der hat mir die Theorie dazu noch gar nicht beigebracht, die ganzen Strategien. Ich weiß noch nicht, dass die Kupplung langsam kommen muss, aber der lässt mich schon fahren. Das ist ungefähr so analogiemäßig, was Schulen häufig machen, Universitäten ja erst recht, das ist ja noch viel schlimmer da. Also die Kinder und Jugendlichen, jungen Erwachsenen in solche Szenarien zu schicken, denen es aber vorher gar nicht richtig beigebracht zu haben. Und da müssen wir sagen, nee, da können wir noch viel machen.
Auch in der Forschung räumt Ferdinand Stäbner selbstkritisch ein. Offensichtlich sei es bisher nicht gelungen, die Anleitung zum selbstregulierten Lernen so niedrigschwellig in die Praxis zu bringen, dass die Lehrpersonen sie auch problemlos in ihren Alltag umsetzen können. Das liege auch daran, dass selbstreguliertes Lernen nicht nur eine Frage einzelner Lehrkräfte, sondern eine Frage der Schulkultur ist. Eine Umstellung hin zu einer neuen Lernkultur an der Schule gelingt nicht nebenbei. Sie braucht Zeit. Und ist eine Frage der Haltung.
Ich muss davon überzeugt sein, dass es zu mir und zu meinem Unterricht passt, dass ich die Kinder und die Jugendlichen eben so vorbereiten möchte auf die Welt. Das ist eine Frage von Haltung, von Mindset. Ich muss daran glauben, dass die Kinder und die Jugendlichen das entwickeln können, dass sie nicht irgendwie halt schlau und dumm auf die Welt kommen, sondern das kann man entwickeln, die können wachsen. Ich weiß aus der Forschung aber auch, dass Lehrkräfte zum Beispiel Selbstwirksamkeit brauchen. Die müssen überzeugt sein davon, dass sie sowas wuppen können. Das ist ganz, ganz wichtig für Schulentwicklungsprozesse und gerade auch für die Förderung des selbstregulierten Lernens.
Die Kinder haben einen Film über unsere Schule gedreht. Viel Spaß.
Und herzlich willkommen, wir sind die Grundschule Weißhöhe. Kommt mit, wir zeigen euch alles.
Ortstermin auf dem Flintacker in Bremen-Fegesack. Jeder zweiten Familie hier stehen Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu. Mit einem warmen Bullerbü-Rot empfängt einen das Hauptgebäude der Grundschule Borchshöhe. 250 Kinder besuchen die gebundene Ganztagsschule. Hier gibt es keine Klassen, keinen Unterricht im herkömmlichen Sinn. Nach skandinavischem Vorbild lernen die SchülerInnen von der ersten bis zur vierten Klasse in gemeinsamen Lerngruppen, jahrgangsübergreifend und selbstständig. Angeleitet werden sie von ihren MentorInnen. Im Haus Gelb ist das Sandra Nitsch.
Also wir haben verabredete Aufgaben, die fest im Wochenplan stehen. Bei manchen Kindern sind die sehr rhythmisiert, dass es eben sehr deutlich ist, dass sie jeden Tag eine Seite Deutsch, eine Seite Mathe, eine bestimmte Aufgabe machen und danach die freie Wahl haben, wie es bei ihnen weitergeht. Und wenn sie dann unorientiert sind, was sie halt eben häufig noch sind, ganz am Anfang der Schulzeit, dann ist es gut, man bekommt das mit, dass sie unorientiert sind.
Was ich sehen kann, Jasmin, ist, heute am Montag hast du in welchem Fach hast du gearbeitet heute Morgen?
Deutsch.
In Deutsch. Welche Seite hast du gearbeitet?
Seite 52.
Genau, deswegen hast du sie hier durchgestrichen. Das heißt, du bist fertig. Ja, in Deutsch. Du machst jetzt diese Seite in Mathe. Was darfst du danach machen? Genau. Dann hat Frau Simon das jetzt auch verstanden von dir. Sehr gut. Perfekt. Danke.
Und dann war klar, eine Seite Mathe war noch die Aufgabe. Danach hatte sie die freie Wahl und durfte entweder in einem Spezialmaterial arbeiten, das heißt Logico, oder am iPad etwas arbeiten, in Anton. Sie hat sich für Anton entschieden und ich habe zwischendurch dann mitbekommen, dass sie es einfach weggeräumt hat. Und jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich lasse es einfach stehen, sie hat es weggeräumt. Das war ja aber nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist, ich wähle etwas und ich bleibe dran. Und nicht, ich wähle etwas wie im Kindergarten und springe dann zu dem nächsten, was mir interessanter oder einfacher erscheint. Und dann muss ich hinterhergehen. Dann setze ich mich daneben, dann lasse ich es mir zeigen. Dann achte ich nochmal drauf, dass ich nicht angemault werde, weil das auch ein Ziel ist. Und dann gucken wir, wo war deine Schwierigkeit? Und dann verabreden wir, was machst du das nächste Mal, wenn du eine Schwierigkeit hast? Du packst es nicht einfach weg, sondern du holst mich dann und bittest mich, dir über diese Schwierigkeit hinwegzuhelfen. Und das haben wir dann gemacht. Und dann merkt man eben immer mehr, dass Kinder dann auch lernen, okay, was ist meine Aufgabe? Wie gehe ich damit vor? Wie hole ich mir Hilfe? Wie schaffe ich das, da durchzukommen?
Und das können alle Kinder lernen, unabhängig von ihrer Ausgangssituation. Davon ist Sandra Nitsch überzeugt. 19 SchülerInnen sind in ihrer Lerngruppe. 6 von ihnen haben einen sonderpädagogischen Förderbedarf im Schwerpunkt Wahrnehmung und Entwicklung. Marilou und Lara kommen zu ihrer Mentorin. Während Marilou bereits seit 4 Jahren die Grundschule Borchshöhe besucht, ist Lara erst vor 1,5 Jahren aus der Türkei nach Bremen gezogen. Die beiden Mädchen haben einen Brief geschrieben an die Autorin Lindy Weishattel Müller-Westernhagen. Ihre Lesung an der Borchshöhe einige Tage zuvor hat Lara und Marilou tief beeindruckt.
Wollen wir uns mal eben hier einmal umsetzen? Wer liest mir vor?
Liebe Lindy, wir fanden deine Vorstellung richtig toll. Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie das Buch vorgestellt haben. Das Lied war toll. Wir singen und tanzen immer, wenn wir das Lied hören. Wir wissen jetzt, dass es total schnupspiep egal ist, was andere über uns gedenken und reden. Wir werden dieses
Buch nie vergessen.
Ah.
Liebe Grüße, die Kinder von der Bosse.
Ich bin platt. Mega. Mehr kann ich mir nicht wünschen.
Es war schön, richtig geschrieben.
Ist super toll.
Sandra Nitsch strahlt. Seit 19 Jahren unterrichtet sie an der Grundschule Borchshöhe. Auf ihre SchülerInnen kann sie sich verlassen. Und trotzdem berühren sie die Lehrerin immer aufs Neue.
Zeig mir die Schule, wo Kinder irgendwie so mutig sind, dass sie an dich irgendwie Anträge stellen, was sie jetzt machen könnten, die mit dir diskutieren und sagen, oh, kann ich das vielleicht so machen oder kann ich jetzt das machen? Wenn du merkst, jemand wird hier eingeschult und spricht erstmal überhaupt nicht und dann im 4. Schuljahr kommen da auf einmal ganz, ganz viele Kompetenzen raus. Das macht glücklich, also zusätzlich macht es auch glücklich, jeden Lernerfolg zu sehen. und zu merken, dass es vorangeht.
Ihren Lernerfolg haben auch Marilou und Lara täglich vor sich. Stolz zeigt Marilou ihren Wochenplan.
Wir machen eine Seite pro 2 Wochen. Wir müssen eintragen Projekt, was wir arbeiten und so. Bei mir steht jetzt Deutsch das Elefantenbuch 4. Da mache ich die Seitenzahl hin und streiche die durch, wenn ich die fertig habe. Mein Wochenziel war, ich mache mein Lies mal 5 fertig. Habe ich aber leider nicht geschafft. Und hier, wenn die Woche vorbei ist, müssen wir am Freitag, also 2 Wochen am Freitag, müssen wir dann hier so eintragen. Da steht Wochenziel erreicht. Dann würde ich letzte Woche Fasten schreiben, weil ich
Fast gemacht habe.
Ja, und Arbeitsverhalten, da habe ich 3,5 gemacht. Bei Sozialverhalten habe ich 3 Sonnen gemacht, weil ich habe gut gearbeitet, aber ein bisschen auch gequatscht. Und Sozialverhalten ist mit anderen Kindern umgegangen, da habe ich so 3 Sonnen. Und ich habe auch richtig coole Freunde. Hier die Lara und da hinten die Maria.
Die beiden Mädchen haben sichtlich Freude am Lernen. Begeistert zeigen sie ihr Lernmaterial, das Deutschregal, die ganze Schule.
Okay. Ein Applaus. Es wurde ein Heft fertig gemacht, ja, glaube ich.
Ja, gut, das. Okay. Das ist unser Mathe-Regal. Wir haben hier so. Hier sind so manche Fragen, vielleicht da fragt 1 + 2. Und es gibt hier viele Antworten. Und vielleicht, das bedeutet 3. Und daneben ist eine blaue Farbe. Du musst hier die blaue Stein, die Antwort hinschieben.
Wenn ich fertig bin, dann kann ich ein anderes Kind, so Lara, dann muss sie diese Zettel umdrehen. Ich darf nicht gucken. Dann kontrolliert sie, da stehen so die Lösungen. Und dann, wenn ich was falsch habe, muss sie das zurückschieben, dann umdrehen, reinstecken und wiedergeben. Und wenn ich alles richtig habe, dann muss sie beim Wochenplan das durchstreichen.
Dass die Kinder einander helfen, dass sie sich gegenseitig korrigieren, an der Grundschule Borchshöhe ist das normal.
Die Kleine muss immer die Große fragen.
Nur die Englischvokabeln, die korrigiert das iPad.
Hi.
Zu Hause lernt Marilou freiwillig weiter. Portugiesisch, die Sprache ihres Vaters, mit der Lern-App Anton.
Eu chamo Marilou. Bei uns ist das eigentlich noch nie passiert, dass wir keinen Bock auf Arbeit haben.
Bei mir schon. Ich nehme dann die ganze leichteste Aufgabe und ich mache das sofort.
Haben Sie noch eine Frage?
Ja, ich frage mich, ob die Kinder im gelben Haus denn wirklich alle ganz selbstständig lernen.
Ja, ganz selbstständig. Außer die Ersttester, die sind ja noch neu.
Sie werden ein bisschen stärker als die Großen von der Mentorin an die Hand genommen, gucken sich aber schnell bei den älteren Kindern ab, wie sie sich selbst organisieren können. Bis dahin und auch noch danach gilt für die Lehrkräfte.
Also ein 360-Grad-Blickwinkel ist gut. Ein Kopf, der sich in alle Richtungen drehen kann, Ohren, die alles hören. Und schnelle Füße, um einzuschreiten. Und das möglichst gelassen.
Klingt viel, aber es lohnt sich. Und es muss sein, denn die Kinder sind so unterschiedlich, dass sie eine individuelle Ansprache und Förderung brauchen. Schulleiterin Eugène Uzel.
Wir wollen ja, dass die Kinder zu Erwachsenen werden, die ihr Leben verantwortungsvoll leben, für sich und auch für die Gemeinschaft. Und das ist ein Prozess, den sie ja irgendwann lernen müssen. Und so fangen wir das natürlich altersentsprechend an, ne? Dass sie schon als kleines Kind merken, ich kann was bewegen, ich kann was beeinflussen und das wächst aber. Da müssen sie auch angeleitet werden. Die können das nicht sofort alles, weil wir auch Familien haben, wo Kinder ja ganz lost sind oder verloren sind, wo keiner für sie Verantwortung übernimmt. Also es ist ein Prozess, der super wichtig ist, damit diese Kinder auch Teil der Gesellschaft sind, sich so fühlen und auch ein zufriedenes Leben führen können.
Für ihre Arbeit wurde die Borchshöhe mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet. Die Jury lobte in ihrer Laudatio das große Vertrauen, das die Grundschule in das Selbstlernpotenzial ihrer SchülerInnen hat. Schulleiterin Eugène Uzel ist sich sicher, dass alle ihrer 250 Schützlinge das Lernen lernen, egal welche Voraussetzungen sie mitbringen.
Ja, selbstverständlich. Es ist ein Prozess und nicht bei jedem geht es genau gleich schnell. Aber ich gehe wirklich ganz fest davon aus, jeder, der hier ist, will innerhalb seiner Möglichkeiten sein Bestes geben und will lernen und will zeigen, dass er selbstwirksam sein kann und was er schaffen kann. Und unsere Aufgabe ist...
Genau, und Kompetenzen hat. Genau. Wir gehen davon aus, dass jedes Kind Kompetenzen hat. Ne?
Und unsere Aufgabe ist nur herauszufinden, wo liegen diese Kompetenzen und was ist der nächste Schritt?
Die Kinder haben ja ganz unterschiedliche Startbedingungen und die können nicht gleichzeitig am Ziel ankommen. Und das ist uns bewusst, aber wir versuchen, dass sie am Ziel ankommen, für jeden die Möglichkeit zu schaffen.
Im selbstbestimmten jahrgangsübergreifenden Lernen sieht Echelle Sell auch die Möglichkeit, den ungleichen Bildungschancen etwas entgegenzusetzen, den Einfluss der Herkunft zu verringern. Es darf nicht wichtig sein, ob ihre Eltern die Kinder unterstützen können oder wollen. Die Kinder sollen früh spüren, dass sie etwas zu sagen haben, dass ihre Meinung zählt.
Das ist ja das Wichtigste sozusagen. Wenn die sich hier schon so fühlen, dann können sie das übertragen. Ne? Also wir fangen auch mit den Kleinen an, mit Schülerrat. Und sie sind mir genauso wichtig. Ne? Sie reden auch mit mir, ich komme in den Schülerrat. Also sie entscheiden über alltägliche Dinge im Wochenplan genauso wie über größere Dinge. Also ihre Meinung ist gefragt. Ne? Also diese Resignation soll nicht eintreten. Sie sollen sich so fühlen, als ob sie... Sie sollen sich so fühlen, sie schaffen das. Sie haben was zu sagen und das ist auch wichtig.
Bis die Schule das für sie passende Konzept gefunden und umgesetzt hat, sind Jahre vergangen. Inzwischen sind die Teams eingespielt. Es läuft sehr gut. Die Grundschule ist überangefragt bei Eltern und Lehrkräften. Wenn man Echelle Usel nach ihrem Erfolgsrezept fragt, nennt die engagierte Schulleiterin die festen Teams, die neue Kolleginnen schnell einbinden können und die intensive Kommunikation.
Wir sind ja auch noch im Präsenzzeitmodell. Das heißt, die Kollegen, die hier arbeiten, sind von 8 bis 15 Uhr vor Ort. Auch wenn sie nur 28 Stunden sozusagen am Kind sind, sind sie noch 14 Stunden, volle Stunden hier vor Ort. Und alle Leute, die hier sind, möchten hier sein. Wir haben ja viele Hospitanten im Zuge von Schulpreis und anderen Vernetzungen, wo wir drin sind, Netzwerken. Und die wundern sich dann immer, aber es ist so, dass wir den Vorteil sehen. Wir sind vor Ort, kommunizieren in den Teams untereinander. Also wir haben eine Kommunikationsstruktur, die fest installiert ist in unsere Woche.
Gleichzeitig ist offensichtlich, es ist nicht nur die Struktur. Echelle Usel sieht ihre Schülerinnen und das Kollegium. Sie hat ein offenes Ohr und findet unkompliziert Lösungen. Die Schulleitung backt Kuchen für alle und besucht die Eltern der künftigen ErstklässlerInnen. An der Grundschule Borchshöhe wird mit hohem Engagement aller Beteiligten miteinander gelebt. Sandra Nitsch.
Wenn ich eine Struktur habe, die nur von außen aufgedrückt ist und die nichts mit Warmherzigkeit und Empathie zu tun hat, dann will man da trotzdem nicht arbeiten. Mhm. Wir haben hier allerdings, wir haben einfach eine Haltung. Wir haben eine Haltung neuen Kollegen gegenüber, wir haben eine Haltung Referendaren gegenüber, den Eltern gegenüber. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass wir hier von Elternseite immer überangewählt sind. Und von Kollegenseite ist es so, dass wir ganz viele Wünsche haben, halt eben hier zu arbeiten. Und da würde ich sagen, es ist nicht nur dem System geschuldet, aber eben auch. Ich glaube, wer als Pädagoge den Anspruch hat, in den Spiegel gucken zu wollen und den Herausforderungen, die Kindheit heutzutage mit sich bringt, irgendwie entgegnen will und hat für sich erkannt als Pädagoge, dass man das nur individualisiert kann, individualisiert, aber auch rhythmisiert, als verbundenem Ganztag, als Lernen durch Lehren, all diese ganzen Prinzipien, wer das gerne, wer nur so arbeiten möchte, weil er weiß, das ist das Richtige, der kann eben auch nur an so einer Schule arbeiten.
Und auch die Kollegen haben so viel Spielraum, sich selbstwirksam zu erleben. Also die Teams sind relativ autark, kann man schon sagen, in der Stundenplanung und so. Also ich gebe Dinge vor, ich gebe Stunden rein und die Kollegen machen sozusagen ihre Stundenpläne dann als Team. Und das ist, glaube ich, auch wichtig nochmal, ne? Dass sozusagen die Strukturen klar sind, aber ein viel Spielraum ist so. Und das auch genauso wie die Kinder, wenn die sich nicht selbstwirksam erleben, kommen sie nicht voran. Aber so geht es auch mit den Kollegen.
Na, wir sind wie alle anderen Schulen auch dem Lehrplan verpflichtet natürlich. Wir arbeiten kompetenzorientiert mit der Leistungsrückmeldung durch Kompolei. Aber der Weg, wie wir da hinkommen, der ist genau so frei, den kann man so auf die Kinder einschwingen, dass man dann da auch hingelangen kann.
Eine hochindividualisierte Schule, die sich trotzdem als Gemeinschaft empfindet, das ist das Erfolgsrezept der Grundschule Borchshöhe. Wer im eigenen Umfeld einen ähnlichen Weg beschreiten will, sollte nicht vor der Größe der Aufgabe zurückschrecken, sondern einfach den ersten Schritt tun, empfiehlt Egel Özel.
Wichtig ist einfach, dass man irgendwo anfängt, sich priorisiert. Man kann nicht alles gleich übertragen und ich finde, es ist auch wichtig, zu gucken, was passt zu unserer Schule. Also jedes schöne Konzept muss zu den Kollegen passen, die da sind, zu den Kindern passen, zu der Elternschaft passen. Und man muss überlegen, womit fange ich an? Wenn man immer gleich alles problematisiert, dann hat man schon verloren und es ist nicht fertig, es ist nie fertig.
Es gibt viele Gründe, warum es sinnvoll ist, das selbstregulierte Lernen zu unterstützen. Der Nutzen auch über die Schullaufbahn hinaus ist bereits angeklungen, aber manchmal ist die Förderung des selbstständigen Lernens auch eine notwendige Bedingung. Dabei fällt besonders die Zusammensetzung der Lerngruppen ins Gewicht.
Es ist in Deutschland mittlerweile in allen Schularten so, dass die Heterogenität zugenommen hat.
Thorsten Bohl ist Professor für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Schulpädagogik in Tübingen.
Es ist eine gesellschaftliche Herausforderung, die an die Schule gerichtet wird inzwischen, professionell mit Heterogenität umzugehen. Das ist kein pädagogisches Sternchenthema mehr, so nach dem Motto, ich freue mich, dass ich eine heterogene Lerngruppe habe und ich überlege mal, was ich damit mache. Ich finde, es ist im Grunde ein gesellschaftlicher Auftrag an den Staat geworden, in den staatlichen Schulen professionell mit Heterogenität umzugehen.
Heterogene Klassen oder Lerngruppen müssen differenziert werden, um die SchülerInnen dort abzuholen und zu unterstützen, wo sie gerade stehen. Sobald das passiert, ist frontaler Unterricht für die ganze Gruppe nicht mehr möglich. Egal, auf wie viele unterschiedliche Niveaus differenziert wird.
Also im Umgang mit Heterogenität ist die Frage, wie Schülerinnen und Schüler selbstständig lernen können, eine sehr, sehr wichtige Frage. Im Grunde kann man nicht differenzieren und nicht konsequent mit Heterogenität umgehen, wenn man nicht parallel auch die Selbstlernfähigkeit der Schülerinnen und Schüler mit schult und mit unterstützt.
Dabei darf die Unterstützung der Selbstlernfähigkeit der SchülerInnen nicht missverstanden werden als Mittel, schwierige Verhältnisse in der Klassengemeinschaft oder einen etwaigen Lehrkräftemangel abzufedern. Gerade zu Beginn, bevor die Lernstrategien sitzen, sind die Lehrkräfte sogar besonders gefordert, bei hoher Differenzierung eine hohe Unterrichtsqualität für alle zu gewährleisten.
Zum Beispiel, wie gelingt es, die Aufgaben, die man bereitstellt, anzupassen an die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, sodass die nicht überfordert sind, aber dass sie in kleinen Schritten sozusagen nach oben wandern können. Oder wie gelingt es, Schülerinnen und Schüler gut zu beraten und zu unterstützen, wenn sie nicht weiterkommen? Zum Beispiel, indem in bestimmten Konzepten auch Mitschülerinnen und Mitschüler unterstützen können oder indem man schriftliche Unterstützung bereitstellt oder bestimmte Beratungssettings bereitstellt. Man muss auf jeden Fall parallel ein Unterstützungs- und Beratungskonzept mit aufbauen, sodass die Kinder dann nicht verloren gehen in diesen Selbstlernphasen.
Auch die Wirksamkeit dieses selbstorganisierten Lernens ist sehr individuell, betont Thorsten Bohl.
Also wenn wir mal die Gruppe der eher leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler nehmen und die Gruppe der sehr leistungsstarken Schülerinnen und Schüler, dann ist es grob betrachtet so, dass die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler sehr flexibel lernen können. Die können quasi in einem frontalen Setting lernen, die können in Gruppenphasen lernen, die können auch beim selbstorganisierten Lernen. Die sind relativ flexibel, die haben die Lesekompetenz, die haben die Selbstlernkompetenz, sich auch neue Inhalte beizubringen. Bei denen ist es sozusagen relativ unproblematisch. Mit denen kann man sehr konsequent in selbstorganisiertes Lernen reingehen. Bei der Gruppe der Leistungsschwächeren, wobei Leistungsschwächer ist jetzt so ein Überbegriff sozusagen, das hat manchmal mit Leistungsstärke zu tun, das hat manchmal aber auch mit Konzentrationsfähigkeit zu tun, vielleicht auch mit der psychischen Situation, das kann variieren. Aber bei dieser Gruppe muss man sehr viel sorgfältiger aufpassen, dass man da wirklich überlegt, wer kann in so ein selbstorganisiertes Setting reingehen und wer braucht zum Beispiel mehr Unterstützung. Und das kann man sehr schön an diesem Begriff der Freiheitsgrade festmachen, also welcher Schüler, welche Schülerin bekommt wie viel Freiheitsgrade, beispielsweise bei der Auswahl von Aufgaben oder bei der Frage, ob man den Raum verlässt oder bei der Frage, ob man sich selber Ziele setzen kann oder bei der Frage, wie viel Lehrererklärung ist nötig parallel zum Lernprozess. Und diese Freiheitsgrade muss man deswegen sehr sorgfältig austarieren.
Wenn die Freiheitsgrade aber austariert, ein System konsequent an der Schule etabliert ist, dann hilft das selbstregulierte Lernen nicht nur den Schülerinnen und Schülern. Als Sprecher der Jury des Deutschen Schulpreises kennt Thorsten Bohl eine ganze Reihe von Schulen, an denen Selbstlernen als Schulkonzept gelebt wird. Das sei aufwendig, sagt er, aber im Laufe der Zeit könne es auch zu einer Entlastung des Kollegiums führen.
Beispielsweise dadurch, dass in den Fachkonferenzen die Materialien, die bereitgestellt werden und die Aufgaben gemeinsam besprochen und entwickelt werden. Und wenn eine Schule da einen bestimmten Materialpool hat, dann muss man nicht für jede Stunde was Neues vorbereiten, sondern man schöpft aus einem Fundus und kann relativ locker sozusagen ganze Unterrichtseinheiten über Materialien bereitstellen. Und wenn das gut organisiert ist und die Schülerinnen und Schüler das kennen als Schulkonzept und wissen, wie es abläuft, ja, dann ist es auch entlastend, weil man dann auch die Beratungsressourcen wirklich gut austarieren kann und nicht permanent rumrasen muss, sozusagen, um alle Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.
Alle Schülerinnen und Schüler. Damit ist im Zweifel eine große Bandbreite an Voraussetzungen verbunden. An der Siebengebirgsschule in Bonn etwa, einer Förderschule, die 2024 mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurde, wird das selbstorganisierte Lernen im Alltag konsequent durchgeführt. Bei einer Schülerschaft mit sonderpädagogischem Förderbedarf und durchweg großen Herausforderungen.
Das fanden wir auch sehr beeindruckend, weil man aus der Forschung heraus zunächst mal sagen würde, aufpassen, ja, wenn Schülerinnen und Schüler Lernschwierigkeiten haben oder andere Schwierigkeiten haben, muss man aufpassen, dass sie nicht überfordert werden in so einem selbstorganisierten Setting.
Die Siebengebirgsschule hat ihr Konzept an die Voraussetzungen angepasst, durch Unterstützungssysteme, Materialien oder die Organisation der Räume. So gelingt es dem Kollegium, Unterricht in hoher Qualität anzubieten und gleichzeitig die SchülerInnen da abzuholen, wo sie stehen. Andere Schulen haben ähnliche, aber eigene Wege für ihre Schülerschaft entwickelt. Auch die Karl-von-Weinberg-Schule in Frankfurt am Main hat eine maximal heterogene Schülerschaft. Auf die integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe gehen, in Anführungsstrichen, ganz normale Hauptreal- und Gymnasialschüler, aber auch Hochleistungssportlerinnen und Sportler, angehende Olympioniken, besuchen die Eliteschule des Sports und des Fußballs. Außerdem SchülerInnen mit Inklusionsbedarf und in drei Intensivklassen SchülerInnen aus dem Ausland, vor allem aus der Ukraine, die intensiv Deutsch lernen, um dann in den regulären Schulbetrieb zu wechseln. Aber nicht nur die Heterogenität der Schülerschaft ließ in der Schulkonferenz den Wunsch entstehen, eine andere Form des Lernens zu praktizieren, auch die damit einhergehende Freiheit für die Lernenden wie für die Lehrenden. Einer von ihnen ist Gerrit Knebel.
Weil gerade in den Lernzeitstunden oder heute Segelstunden kann ich als Pädagoge auch meiner Rolle wieder gerecht werden, nämlich fördern und fordern. Schülerinnen und Schüler, die sehr eigenständig arbeiten, da muss ich nur begleiten. Und anderen Schülerinnen und Schülern bin ich vielleicht eine größere Stütze und kann mich da intensiv auch um die kümmern, die jetzt Unterstützung brauchen.
Mit Segeln ist keine neue Sportart gemeint, die an der Karl-von-Weinberg-Schule angeboten wird. Segeln schreibt sich in diesem Fall mit großem Binnen-L und steht für selbstgesteuertes Lernen. An der Karl-von-Weinberg-Schule wird das Konzept seit 5 Jahren praktiziert. Davor wurde bereits die Lernzeit umgesetzt. In den Jahrgängen 5 und 6 wurden Stunden generiert, in denen die SchülerInnen in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik eigenverantwortlich lernen können.
Wir haben aber dann nach dem Jahrgang 6 festgestellt, dass das den Schülern sehr gut tut und dass diese Eigenverantwortlichkeit und die Selbstständigkeit beim Lernen sehr förderlich ist. Und wir wollten dieses Konzept gerne ausweiten auf alle Jahrgänge.
Startpunkt war ein pädagogischer Tag. Alle Kolleginnen und Kollegen waren eingeladen, ihre eigene Rolle als Lehrkraft, aber auch die Rolle der Schülerinnen und Schüler zu reflektieren.
Und wir haben festgestellt, dass die Lehrkräfte sehr aktiv sind, jeden Schüler, jede Schülerin über jede Hürde tragen, aber die Schülerinnen und Schüler eher eine passive Lernrolle einnehmen. Und das wollten wir ändern. Wir wollten die Verantwortung für den Lernprozess mehr in die Hände unserer Schülerinnen und Schüler geben und haben uns dann auf die Suche gemacht, was ist das passende Konzept. Wir haben uns auch beraten lassen von einem Lern- und Hirnforscher, der uns nochmal den medizinischen Aspekt dargelegt hat, was passiert eigentlich in unserem Kopf, wenn wir lernen und wie lernen wir, und sind dann ausgeschwärmt zu verschiedenen Schulpreisträgerschulen, haben uns Konzepte angeschaut und haben uns dann für ein Konzept entschieden, was der Dalton-Pädagogik sehr nahe kommt, aber was zu unserer Schule passt, auch gerade zu unserem Leistungssport und zu unserer großen Heterogenität und haben dann dieses Konzept eingeführt für alle Jahrgänge 5 bis 13.
Generell geht es beim Segeln darum, Eigenverantwortung zu stärken. Dafür geht die Karl-von-Weinberg-Schule progressiv vor. Die Segelzeit sowie die Art und Form des Segelns nehmen mit der Zeit zu. Während die Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs noch innerhalb des Klassenverbandes und in einem geringeren Stundenumfang selbst gesteuert lernen, tragen die höheren Jahrgangsstufen mehr Selbstverantwortung. Die Schulleiterin Caroline Kubbe.
Ab dem Jahrgang 6 ist dann die Möglichkeit, innerhalb des Jahrgangs zu segeln, aber immer in Voraussetzung, dass unsere Schülerinnen und Schüler den Segelscheinmann, also den Segelführerschein, erworben haben. Wenn sie den nicht erwerben können oder erworben haben können, aus ganz unterschiedlichen Gründen, dann kriegen sie bestimmte Auflagen von der Lehrkraft, also von meist der Klassenlehrkraft, die dann sagt, du musst tatsächlich bei mir oder beim Kollegen segeln. Ansonsten haben wir schon die Freiheit, innerhalb des Jahrgangs sich den Raum und auch das Material und die Aufgaben selbst zu suchen. Und das steigt dann nochmal mit dem Jahrgang 7 bis 9, wo wir dann jahrgangsübergreifend segeln und gipfelt im Grunde genommen in der 10 bis 13, die zusammen segeln und dann auch natürlich die Anzahl der Unterrichtsfächer und der Segelzeiten damit steigen.
In der gymnasialen Oberstufe kann die Schule sogar mehr Segelzeit anbieten, als Unterrichtszeit notwendig ist. Davon profitieren besonders SchülerInnen, deren innere Uhr nicht mit den Unterrichtszeiten harmoniert oder die in einen intensiven Sporttrainingsplan eingebunden sind.
Ich komme gern morgens und segle dann eher in den frühen Stunden oder ich bleibe länger und segle dann später in der Bibliothek. Und wir stellen auch den Schülerinnen und Schülern es frei, beziehungsweise machen es für unsere Sportlerinnen und Sportler möglich, auch an anderen Orten das Segeln wahrzunehmen. Das heißt, wenn sie gewisse Fahrzeiten haben, dass wir ihnen entgegenkommen, nicht für eine Stunde Unterricht oder Segelzeit in die Schule kommen zu müssen, sondern vor Ort an der Trainingsstätte beispielsweise mit dem Lehrertrainer oder Lehrertrainerin segeln zu dürfen.
Konkret sieht der Ablauf dann so aus, dass die SchülerInnen sogenannte Segelpläne, also Lernpläne für die einzelnen Fächer bekommen.
Der kann mal eine Woche sein, der kann auch 3 Wochen sein, der kann den Unterricht ergänzen. Es können aber auch Themen ausgelagert werden, die dann wieder in den Unterricht einfließen. Und diese Lernpläne, Segelpläne werden von den Schülerinnen und Schülern eigenverantwortlich bearbeitet und natürlich mit Unterstützung der Lehrkraft. Und da können sich die Schülerinnen und Schüler den Raum suchen und den Lehrer suchen, den sie gerade benötigen. Wenn jetzt jemand eine Frage in Spanisch hat, ist er bei mir falsch. Ich hatte kein Spanisch in Schule und bin auch kein Spanischlehrer. Aber so kann man sich das eigenverantwortlich selbstständig suchen. Und man kann natürlich jetzt schauen, man hat aus den verschiedenen Fächern die Lehrpläne und jeder Schüler hat ein Lieblingsfach oder ein Fach, wo er nicht so gut ist. Und dann kann man flexibel auch die Zeit einteilen. Vielleicht ist man in Mathematik in 10 Minuten fertig und hat dann mehr Zeit für Deutsch und Englisch. Also wir haben eine Flexibilität bei der Zeit, beim Raum, bei der Person, die man als Hilfe sucht. Und je höher wir kommen, desto mehr Eigenverantwortung haben die Schüler und suchen sich dann auch ihre Lerninhalte aus. Da wird es dann nicht mehr so konkret, bearbeite jetzt die Aufgaben, sondern da geht es dann eher um Kompetenzen. Und die Schüler suchen sich auch ihren Lernweg und die Materialien ein Stück weit selber in Absprache mit der Lehrkraft.
Ein Drittel der Lernzeit in der Oberstufe steht für das Segeln zur Verfügung. Das erfordert Vertrauen von allen Seiten.
Unsere Schülerinnen und Schüler hatten die geringsten Anpassungsschwierigkeiten. Die waren relativ schnell sehr begeistert von dem Konzept, gerade auch unsere leistungsstarken Schülerinnen und Schüler. Die Oberstufe, die Leistungssportler haben sehr schnell erkannt, dass es unglaublich viel Flexibilität bringt und für sie von Vorteil ist. Also die Schülerinnen und Schüler sind sehr gut in das Segeln gestartet. Eltern waren am Anfang skeptisch, vor allem, weil ihre Kinder nach Hause kommen und sagen, wir haben alles erledigt, wir wissen, wie wir lernen, wir brauchen zu Hause auch wenig Unterstützung. Für Kolleginnen und Kollegen tatsächlich ist es so, dass manche Lehrkräfte vorangehen und sagen, das ist genau die Art und Weise, wie ich unterrichten möchte. Das ist zukunftsorientiert und das ist das, was die Kinder später brauchen im Beruf, im Studium. Und haben sich sehr schnell darauf eingestellt. Andere Kolleginnen und Kollegen hatten Bedenken, dass die Fachlichkeit verloren geht. Wir haben immer wieder in verschiedenen Taskforces zusammengearbeitet und die Bedenken aufgegriffen und auch das Konzept immer wieder weiterentwickelt. Wir sind gerade in einer großen Evaluationsphase, wo wir von Kolleginnen und Kollegen unserer Schülerschaft und Elternschaft ein Feedback eingeholt haben, das sehr positiv ist und das auch Punkte zur Weiterarbeit offengelegt haben, sodass wir überzeugt sind, dass wir auf dem richtigen Weg sind, das richtige Konzept haben und dass dann auch alle Bedenken, die es gibt, in der Zukunft auch ausgeräumt sein werden.
Die Schulentwicklung bleibt ein Prozess. Schon deswegen, weil 1200 Schülerinnen und Schüler, 100 Lehrkräfte plus pädagogisches Personal und natürlich auch die Eltern eingebunden werden. Eine Herausforderung. Die erste Evaluation vor 2 Jahren ergab noch sehr kontroverse Ergebnisse. Während Teile des Kollegiums das selbstgesteuerte Lernen klasse fanden und mehr wollten, hatten andere Probleme damit, zum Teil auch bedingt durch die Herausforderungen der Corona-Pandemie. Für die aktuelle, die zweite Evaluation, wurden das ganze Kollegium, die Elternbeiräte und über 1000 Schülerinnen und Schüler befragt. Das erfreuliche Ergebnis? Die Zahl der Kolleginnen, die das Konzept befürworten und dafür einstehen, hat sich erhöht. 80% der Schülerschaft freuen sich täglich aufs Lernen. Dass Segeln Teil des Schulkonzepts ist, finden sie sehr positiv.
Der Prozess innerhalb des Schuljahres, Schulentwicklung zu betreiben, ist eine große Herausforderung, gerade bei der Komplexität dieses Schulalltages.
Caroline Kubbe hat sich deswegen von anderen Schulleitungen Rat und auch für das Prozessmanagement Hilfe von außen geholt. Professor Klingelhöfer von der HTW Saar begleitet die Schule, um die umfassende Entwicklungsaufgabe zu strukturieren.
Wie gehen wir Prozesse an? Was ist jetzt zu machen? Wann setzen wir Deadlines? Wie holen wir sie wieder ein? Weil uns das tatsächlich schwerfällt im Schulalltag. Heute war das Sekretariat nicht besetzt, dann kam noch die Klausur hinzu.
Und
dann
der Herr Knebel muss in den Elterngespräch.
Das sind alles so Dinge, die das nicht ganz einfach machen. Und da ist jemand von außen, der im Grunde genommen nicht Teil der Schule ist, ganz wichtig, um den Blick zu schärfen und auch mal den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, also da müssen wir hin und da müsst ihr es jetzt mal ran und das müsst ihr dann und dann erledigt haben. Und das fanden wir, glaube ich, richtig gut, weil er da auch tatsächlich recht gnadenlos mit uns umging und uns auch mal aufgezeigt hat, wo Grenzen sind oder aber wo wir Grenzen überwinden müssen.
Um auch ein inhaltliches Feedback von außen zu bekommen, haben sich die Frankfurter für den Deutschen Schulpreis beworben.
Da stellte sich heraus, dass wir das mit dem Segeln wirklich gut machen. Also dass das gut inhaltlich aufgebaut ist und Struktur hat, aber immer noch so ein bisschen ein Additivum zu sein scheint. Das heißt, unsere Aufgabe besteht jetzt darin, den regulären Unterricht, und eigentlich ist ja Segeln regulärer Unterricht, also wir geben da weder Stunden noch zu, noch ziehen wir irgendwo was ab, sondern dass das zusammenwächst. Und ich glaube, da haben wir eine fachliche Aufgabe, wo wir Kollegen einfach stärken müssen und wollen. Und ich glaube, das sind Stellschrauben, an denen wir gut ansetzen können, um sie zu befähigen, dass Segeln und das eigenverantwortliche Lernen wirklich in Fleisch und Blut für alle übergeht und nicht so diese Herausforderung darstellt, okay, wie mache ich jetzt eigentlich einen Lernplan? Wie gehe ich damit um, wenn ich hier ganz neu wäre?
Für die Mehrheit der Schülerinnen ist das eigenverantwortliche Lernen bereits Teil der DNA. Die Verantwortung für den eigenen Lernprozess sei stärker geworden, hat Gerrit Knebel beobachtet. In den Präsentations- und Projektprüfungen etwa würden sie organisierter und eigenständiger arbeiten als früher.
Die Lernhaltung der Schülerinnen und Schüler ist eine andere. Also gerade unsere leistungsstarken Kinder, die gehen auch wirklich durch die Decke. Die suchen auch dann gezielt Aufgaben, die sie auch kognitiv herausfordern. Und wir haben in dem Bereich auch die digitale Drehtür. Das heißt, Schülerinnen und Schüler, wenn sie mit ihren Aufgaben fertig sind, können auch über den Computer im Klassenraum den Klassenraum quasi nochmal verlassen und sich aus einem großen Angebot an verschiedenen Wissensgebieten etwas heraussuchen und selbstständig erarbeiten. Also nach oben ist bei uns kein Limit. Und das, was wir früher oft hatten, so nach dem Motto, ich bin fertig, und der Lehrer sagt, dann mach nochmal 10 Übungsaufgaben, das fällt weg. Weil die Kinder dann sagen, okay, ich suche mir dann selbstständig auch das Gebiet raus oder die Aufgabe raus, in der ich gerne weiterarbeiten möchte, sei es aus intrinsischer Motivation heraus oder aus Einsicht, da habe ich noch Übungsbedarf.
Dass sie gelernt haben zu lernen, das hilft den jungen Menschen auf ihrem weiteren Weg, sei es an der Universität oder in der Ausbildung.
Wir kriegen Feedback von den beruflichen Schulen, dass unsere Schülerinnen und Schüler sehr eigenverantwortlich arbeiten und gerade dort in den beruflichen Schulen sehr, sehr gut ankommen.
Ich glaube, das Paradebeispiel gibt wird im Leistungssportler oder einer Leistungssportlerin, die eine ganz hohe Doppelbelastung haben. Also wir reden hier über 20 bis 25 Stunden Training die Woche zusätzlich, das in den Alltag integriert. Die müssen ja per se in der Lage sein, sich zu strukturieren. Die müssen nicht nur Wege, Zeiten gut koordinieren, sondern auch, wann habe ich Zeit für was und wie kriege ich das koordiniert mit dem Training. Und ich glaube, dass unsere Sportlerinnen und Sportler nicht nur einen herausragenden Job machen, sondern auch durch das Segeln nochmal ein Stück Selbstautonomie gelernt haben, um das erfolgreich abzuschließen.
Da hilft uns auch unsere Digitalisierung. Also unsere Segelpläne sind alle online im Schulportal. Und unsere Spitzensportler sind auch wirklich Spitzenschüler, was die Organisation angeht. Die kommen schon vorher, zwei Wochen vorher, bevor sie auf dem Wettkampf oder Trainingslager sind, sagen, ich bin dann nicht da. Denken Sie bitte dran, das rechtzeitig ins Schulportal zu stellen. Und die arbeiten dann online in der Bahn, im Bus, auf dem Weg zum Wettkampf, teilweise auch in Wettkampfpausen, stellen das Material wieder hoch. Wir geben Feedback, sodass sie dann, wenn sie zurückkommen, auch relativ nahtlos wieder in den Unterricht einsteigen können. Und da hilft das Segeln, weil sie eben die Strukturen kennen, selbstständig zu arbeiten, wann immer sie Zeit haben und eine Phase haben, wo sie das tun können.
Rückblickend klingt alles positiv. Dass es auf dem Weg viele Herausforderungen gegeben hat, verschweigt die Schulleitung der Karl-von-Weinberg-Schule nicht. Und natürlich gibt es sie auch weiterhin. In Frankfurt nimmt man die Hürden sportlich.
Ich glaube, wir werden mit dem Prozess auch nie zu Ende sein. Also wir werden nie ein Konstrukt und ein Ergebnis haben, wo alle hundertprozentig nicht nur zufrieden sind und wir alle Hürden aus dem Weg geräumt haben. Das wird eine ständige Entwicklung sein. Ja, ein Zeitraum von 5 Jahren klingt jetzt erstmal lang, aber ist tatsächlich noch der Anfang des großen Konzeptes, wo man eigentlich hin möchte, um diesen Herausforderungen im Alltag für unsere Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden.
Zu den vielen Herausforderungen, die der grundlegende Umbau eines Schulkonzepts mit sich bringt, gehört auch die, dass die Anforderungen an den laufenden Schulbetrieb in dieser Zeit nicht stillstehen. Selbstorganisiertes Lernen ist kein Selbstzweck. Am Ende stehen immer die Abschlüsse, die es zu erreichen gilt. Thorsten Bohl.
Und deswegen stehen die Schulen immer sozusagen in der Herausforderung, einerseits den Abschluss und die verpflichtenden Inhalte des Bildungsplans im Blick zu haben, und andererseits an den Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler anzusetzen. Und das muss man im Blick haben. Also das sind ja, wir reden ja hier von staatlichen Schulen, die auch absichern müssen, dass ihre Kinder wirklich was lernen sozusagen. Ja. Und das will ich auch deutlich machen. Also die Schulen müssen ja auch sichern, dass da eine hohe Leistung dabei herauskommt, dass die Abschlüsse erreicht werden, dass die Noten gut sind bei den Abschlüssen und so weiter. Und deswegen muss da einerseits eine Offenheit da sein mit selbstorganisiertem Lernen, aber andererseits muss da auch so ein fachlicher Drive drin sein, sage ich mal, der wirklich auch absichert, dass da am Ende des Tages dann die Kompetenzen wirklich auch erlernt werden können.
Der Experte für Schulpädagogik Thorsten Bohl hält es für elementar, beides zusammenzudenken. Die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler einerseits und andererseits bereits weitsichtig den Abschluss. Das Unterrichtskonzept müsse dafür in der Regel sehr ganzheitlich gedacht werden, sei es in Bezug auf die Raumstruktur, auf Kooperationen, Materialien oder Beratung. Dafür müsse die ganze Schule gemeinsam in Bewegung geraten, in womöglich kleinen Schritten, aber im laufenden Betrieb.
Es ist von der Analogie her so, als würden wir ein Flugzeug oben bei voller Besetzung in 12.000 Meter Höhe und 850 km Reisegeschwindigkeit zu einem Schiff umbauen müssen. Das geht nicht, wir wollen doch nie abstürzen.
Sagt Bildungsforscher Ferdinand Stebner.
Aber hinten sind die Düsenjets und die sagen ja immer hier, wir sind Zentralabi und wir sind auch PISA und Schulleitung, wenn du langsamer wirst, dann schießen wir dich ab. Das heißt, die Schulleitung hat gar keine Wahl, die muss Vollgas geben. Das muss weiterlaufen, der Alltag. Und im Alltag was zu verändern, etwas, was das Flugzeug zum Absturz bringen kann, weil du fängst an, eine neue Reform zu implementieren, das kann klappen, aber es kann auch mal sein, dass es nicht klappt und dann hast du richtig Wusel im Kollegium und dann hinterlässt du vielleicht verbrannte Erde. Es sind super komplexe Prozesse. Ich habe absolutes Verständnis dafür, wenn einzelne Lehrkräfte und auch Schulleitungen sagen, das kriege ich nicht mal eben so gewuppt. So. Und dann brauchen wir Universitäten und andere Institutionen, die da symbiotisch bei unterstützen und wir brauchen vor allem Menschen, die gewaltfrei kommunizieren können, um dann solche Systeme zu verändern. A und O ist die Schulleitung. Punkt.
Der Startpunkt hin zum selbstregulierten Lernen kann sehr unterschiedlich sein. Entscheidend aber ist immer die Schulleitung. Sie muss das Thema Unterrichtsqualität in den Mittelpunkt stellen. Die Lehrkräfte müssen unterstützt und qualifiziert werden, können als Einzelne aber nicht die Schulkultur verändern.
Die wichtigste Rolle spielt die Schulleitung. Die Schulleitung hat die Macht an der Schule. Es ist so, wenn die im Team mit ihrer Schulleitung, also die Schulleiterin, der Schulleiter mit der Schulleitung, die Idee hat, das umzusetzen, eine solche Schulkultur zu errichten, dann geht das schon. Ja, die braucht ein Okay von der Schulaufsicht, aber an sich kann die da echt viel bewegen. Das heißt, die einzelne Lehrkraft, die aus der Universität ist, an die Schule geht und das Wissen vielleicht mitbringt, die ist schon sehr angewiesen darauf, dass die Schule das möchte und dass ein solches Unternehmen in Anführungsstrichen da mitzieht. Weil man muss sich das überlegen, wenn man in Nordrhein-Westfalen, was weiß ich, in Mülheim zum Beispiel an der Gesamtschule ist, 1700 Schülerinnen und Schüler, 150 und mehr Lehrkräfte und pädagogisches Personal, das ist ein mittelständisches Unternehmen, ohne Personalabteilung, ohne Innovationsabteilung. Also das heißt, die Leute sind aufeinander angewiesen. Da muss schon der gemeinsame Sprech da sein. Da brauchen wir einen gemeinsamen Nenner, ne? Was die Haltung angeht, was das Wissen angeht, was die Kompetenzen angeht, was das Unterrichtsmaterial angeht, was die Prüfungskultur angeht. Und als einzelne Lehrkraft da den ganzen Kahn irgendwie umdrehen, schaffst du nicht. Du kannst in deinem Unterricht kleine Sachen pflanzen, ausprobieren, keine Frage. Aber das ganze System verändern, ne. Da brauchst du eine Schulleitung, die gut kommunizieren kann. Ja, innovieren ist kommunizieren, sagen wir. Und du brauchst ein Kollegium, das zumindest zu einem Großteil mitzieht.
Die Frage ist auch immer, mit welchen Partnern kann man sich vernetzen? Wer kann unterstützen? Wer kann vielleicht Expertise reinbringen? Und es geht eigentlich nur, wenn die Schulleitung das sehr umsichtig für die ganze Schule mitbedenkt. Wobei Schulleitung, das möchte ich auch noch dazu sagen, nicht heißt, dass ein Alpha-Tier vorne dran steht, der alles kann, sondern heutzutage ist gerade bei solchen Schulen mit komplexen Unterrichtssettings vielmehr die Frage, wie die Leitungsfunktionen innerhalb der Schule klug aufteilen können, sodass man viele Kolleginnen und Kollegen mitnimmt und die Herausforderungen auch delegiert werden und man unterschiedliche Expertise entwickelt. Also die Zeiten, wo eine Person als der Macher der Schulleitung vorne steht und alles managt, sozusagen alles im Griff hat, ich finde, die sind vorbei. Die Frage ist, wie man das klug aufteilen kann und vielfältige Expertise reinholen kann. Und das muss man organisieren als Schulleitung, aber nicht alles selber machen.
Wichtig ist eine gemeinsame Haltung, die Überzeugung, dass die Schulkultur zum eigenen Unterricht passt, dass es richtig ist, die Kinder und Jugendlichen so auf die Welt vorzubereiten. Das Vertrauen, dass diese selbstständig lernen und daran wachsen können, aber auch in die eigene Selbstwirksamkeit als Lehrkraft. Nur wenn sie daran glauben, können die Lehrerinnen und Lehrer einen so umfangreichen Schulentwicklungsprozess gemeinsam stemmen.
Wir wissen, dass das selbstregulierte Lernen im Schulalltag vor allem dann gut funktioniert, wenn da eine Transparenz herrscht und wenn die Schule ein gemeinsames Konzept fährt. Also wir sprechen inzwischen von so einer Schulkultur des selbstregulierten Lernens.
Eine neue Schulkultur, eine gemeinsame Haltung, Vernetzung, Transparenz. Große Worte, die den Wunsch, etwas zu verändern, schon mal im Keim ersticken können. Dabei gehört zum Anfang immer der erste Schritt. Und der darf durchaus klein sein. Thorsten Bohl.
Ich würde mal so sagen, lieber klein und in kleinen Schritten anfangen, als zu viel zu machen und daran zu zerbrechen. Also ich finde, Unterricht und Pädagogik muss immer auch sozusagen Spaß machen. Das ist keine freudvolle Veranstaltung immer, das ist mir schon klar. Aber wenn man aufgrund von einer bestimmten Konzeptentwicklung nur noch gestresst ist, dann ist das kein gutes Zeichen. Und deswegen in kleinen Schritten anfangen, die man noch im Blick hat, wo man sich wohlfühlt, ja, wo man sich schrittweise vorarbeiten kann. Und wenn man dann im Kollegium noch jemand hat, der vielleicht mitmacht, mit dem man sich austauschen kann, dann kann man auf jeden Fall starten.
Um die Selbstregulation der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, muss auch nicht direkt das ganze Schulkonzept umgekrempelt werden. Lehrkräfte könnten auch im Kleinen anfangen, sagt Ferdinand Stebner, etwa indem sie stärker auf den Prozess des Lernens achten. Feedback sollte es nicht nur auf Prüfungen geben, sondern auch für die Art, wie gelernt wurde. Bevor sie einen Text lesen oder ein Experiment machen, sollten die Kinder und Jugendlichen sich darüber klar werden, was sie erreichen möchten und danach die Frage stellen, wie sie dieses Ziel erreichen.
Wir sprechen dann bei Fünftklässlern zum Beispiel immer davon, die sollen sich ein Was-Ziel setzen, wo wollen sie hin, und die sollen sich ein Wie-Ziel setzen. Wie kommen sie dahin? Das Was-Ziel wird vielleicht sogar auch gemeinsam gesetzt mit den Lehrkräften. Das Wie-Ziel, da sollen die sich mal auf den Weg machen, mal da Gedanken darüber machen, wie komme ich da eigentlich hin? Und dann auch zwischendurch mal immer wieder dafür zu sorgen, ein bisschen auf Metaebene zu gehen. Seid ihr gerade auf dem richtigen Weg? Schafft ihr das innerhalb der Zeit, die ich euch gegeben habe? Und Reflexion. Eine spannende Frage, wie ich sie spannend finde, ist, stell dir vor, du würdest das demnächst nochmal machen. Zum Beispiel zu experimentieren oder eine Klassenarbeit zu schreiben. Schreib mal auf, wie würdest du vorgehen? Und dann schreiben die einfach mal ihren Lernprozess auf. Und denen wird über die Zeit bewusster, was sie da eigentlich tun. Die Lehrkraft bekommt Einblicke in einen sehr unsichtbaren Prozess. Das kann man zwischendurch mal machen. Man sollte es nicht zu häufig machen, dann nervt's. Und Überregulierung ist auch nicht gut, aber ab und zu. Und wir können dann davon ausgehen, dass das Lernen davon profitiert. Und wenn nicht das Lernen, dann auf jeden Fall die Persönlichkeiten, das Leben der Kinder und Jugendlichen.
Verhalten können wir nur ändern, wenn es uns bewusst ist. Und wenn wir uns das Lernen bewusster machen, wenn wir wissen, was wir wissen wollen und Strategien beherrschen, wie wir unser Ziel erreichen, dann hilft uns das nicht nur beim Lernen, sondern auch im Leben. Das war der zweite Teil unserer Podcast-Reihe Neue Lernkultur. Wenn euch interessiert, wie euch Daten bei der Schulentwicklung unterstützen können oder ihr eure Prüfungsformate auf den Prüfstand stellen wollt, hört euch gerne auch die anderen Folgen an. Ihr findet sie ebenfalls auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung. Der direkte Link steht in den Shownotes. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Mein Name ist Julia Eickmann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.